Guten Morgen von mir. Ich habe mich ja gerade schon mal ganz kurz vorgestellt und ja, meine Motivation war es wirklich so zu verstehen oder warum ich auf die Bibelschule gegangen bin. Aus dem Kontext, wo ich herkam, da war sehr viel mit Tradition. Evangelium heißt, okay, wir müssen christliche Werte erfüllen und irgendwann mal kommen wir dahin, dass wir sozusagen von Jesus angenommen werden. Und eben im 2022, als ich mich bekehrt hatte, habe ich zum ersten Mal so gehört, okay, Jesus nimmt dich an als Sünder und dann rettet dich und du musst dazu nichts beitragen. Und als ich das verstanden hatte, also diese Kernessenz vom Evangelium, da war so die Motivation da, okay, ich möchte wirklich verstehen, was sagt diese Bibel aus, was sagt dieser Jesus wirklich in seinem Wort und das möchte ich tiefer kennenlernen. Und wir sind ja noch nicht lange in 2026 und ich möchte noch einmal über so eine Übergangssituation sprechen, wie von einem Jahreswechsel, also wie von Silvester. Und viele von euch, die werden wahrscheinlich sehr viele gute Sachen oder Segnungen im Jahr 2025 erlebt haben. Sei es irgendwelche Urlaube, irgendwelche Geburtstage, die sehr schön waren, Beförderungen vielleicht im Job oder andere Sachen, die sehr gut waren. Allerdings werden es auch Situationen gegeben haben, die eben nicht ganz so gut liefen, wo man sagt, okay, das lief, da wurde ich vielleicht enttäuscht, da wurde ich von Menschen verletzt, da wurde ich vielleicht sogar von engeren Freunden verletzt. Und man merkt, nicht alles war gut. Und vielleicht hat man sich dementsprechend Vorsätze genommen für 2026. Das möchte ich besser machen. Das möchte ich unbedingt besser laufen lassen. Und so ein Neuanfang, aus eigener Kraft vor allem, der ist oft sehr schwierig. Ich habe mir beispielsweise vorgenommen, öfter dieses Jahr ins Gym zu gehen. War dieses Jahr noch kein einziges Mal. Und dementsprechend habe ich mich gefragt, okay, gibt die Bibel irgendwo einen Hinweis, den wir verwenden können, wie man sich auf Neuanfänge vorbereitet, die eben nicht aus eigener Kraft geschehen, sondern wo Gott den Neuanfang macht, wo Gott wirklich sagt, ich mache alles neu. Und wir hatten uns vergangenes Semester in der Schule sehr stark mit dem Propheten Jesaja beschäftigt. Und der ist mir sehr, sehr wichtig geworden und in genau so eine Übergangssituation spricht eine Textstelle, über die ich heute sprechen möchte, nämlich Jesaja 40, die ersten 5 Verse. Wenn ihr wollt, könnt ihr schon aufschlagen, dann werden wir es gleich zusammen lesen. Und diese Stelle, die ist, markiert einen sehr starken Wendepunkt innerhalb des Buches. Davor haben wir sehr viel Gericht, sehr viel Strafe, sehr viel Gerichtsankündigung von Gott. Und zu dieser Stelle sagt er, tröstet mein Volk und gibt einen Ausblick auf Herrlichkeit, was noch kommen wird. Lasst uns den Text lesen. Jesaja 40, die ersten 5 Verse. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Es ruft eine Stimme, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg. Macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht und alle Hügel und Berge sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbar werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn der Mund des Herrn hat's geredet. Wenn wir diese Worte aus Jesaja 40 lesen, merken wir, dass es alles andere als ein stiller Text. Das ist ein richtig dynamischer Text. Er spricht von Trost, von Vergebung und dann kommt am Ende das Entscheidende. Gott sagt nicht nur, was er tun wird, sondern er kündigt selbst an, er wird kommen. Er kommt in Herrlichkeit. Dementsprechend die Aufforderung, bereitet dem Herrn den Weg. Gott ist unterwegs. Und das Ziel dieses Kommens, das wird ganz am Ende, wird es ganz klar genannt. Die Herrlichkeit des Herrn soll offenbar werden. Und damit bleibt dieser Text eben nicht bei irgendeiner Frage stehen, wie es uns geht oder was wir denn mit dieser Herrlichkeit machen sollen, sondern er stellt uns eine viel größere Frage. Wem begegnen wir hier eigentlich Und es macht einen gewaltigen Unterschied, ob wir darüber sprechen, über einen Gott sprechen und uns trotzdem mit uns selbst beschäftigen, oder ob wir uns damit beschäftigen, welchem Gott begegnen wir hier, der hier in Herrlichkeit kommen wird. Und ich möchte heute anhand des Textes drei Fragen beantworten. Die erste ist, was ist denn wirklich diese Herrlichkeit, die hier Gott beschreibt, wie er kommen wird? Wohin kommt Gott mit dieser Herrlichkeit? Und die dritte Frage ist, wie bereitet man sich denn jetzt schlussendlich auf diese Herrlichkeit vor? Der erste Punkt, was ist diese Herrlichkeit Gottes? Und wenn wir von der Herrlichkeit Gottes sprechen, müssen wir ganz wichtig zuerst klären, was die Bibel überhaupt damit meint. Nämlich Herrlichkeit ist nicht nur ein religiöses Gefühl oder eine Stimmung oder ein emotionaler Moment im Lobpreis, vielleicht in Gebeten oder in Liedern. Herrlichkeit ist auch nicht davon abhängig, wie wir uns gerade fühlen oder wie intensiv wir einen Moment wahrnehmen. Herrlichkeit ist Gottes Realität, komplett unabhängig von uns. Und eine der eindrücklichsten Stellen dazu finden wir in Jesaja 6. Da steht der Prophet Jesaja, er steht vor Gott. Er sieht Gott, nicht nur symbolisch, nicht verschwommen oder in irgendeiner Vorstellung, sondern er sieht ihn real, er steht vor Gott. Und dazu lesen wir in Jesaja 6 im ersten Vers: Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Gott sitzt auf einem Thron, nicht hektisch, nicht bedroht, nicht unsicher, sondern absolut souverän, mächtig und heilig, in Herrlichkeit. Und Jesaja hört die Engel oder die Seraphimen rufen in Jesaja 6, Vers 3, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Die Engel rufen nicht einmal, nicht zweimal, sondern ganze dreimal und das Ganze repetitiv, die ganze Zeit über. Heilig, heilig, heilig. Gott ist so vollkommen anders als alles, was wir uns vorstellen können. Unvergleichbar und absolut. Menschliche Kategorien können das gar nicht greifen. Heilig bedeutet abgesondert. Und Heiligkeit beschreibt, wer Gott ist. Er ist so anders als alles, was wir kennen. Das ist Gott. Und Herrlichkeit beschreibt genau diese Heiligkeit, dieses heilige Wesen Gottes, sichtbar geworden für uns Menschen. Man kann also zusammenfassend sagen, Herrlichkeit ist die sichtbar gewordene Heiligkeit Gottes. Und diese Herrlichkeit ist absolut überwältigend. Jesaja reagiert nicht mit Begeisterung oder irgendwie mit Gebeten, sondern er reagiert mit absolutem Zerbruch. Er steht vor diesem heiligen Gott und geht davon aus, dass er sterben muss. Er hat Angst, Todesangst. Jesaja 6, Vers 5, lesen wir, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen. Herrlichkeit ist alles andere als harmlos. Sie deckt Wahrheit auf. Sie zeigt Gott, wie er ist, nämlich heilig und absolut untadellos. Und er zeigt uns im Gegensatz, wie wir dagegen sind. Unheilig und sündig. Und Jesaja erkennt, vor diesem Gott kann er unmöglich bestehen. Nicht wegen einzelner Fehler, die er vielleicht begangen hat, sondern wegen seines ganzen Seins. Und hier genau passiert etwas Entscheidendes. Trotz dieser Diskrepanz, dass Jesaja unheilig ist und Gott heilig, dass er vor diesem heiligen Gott steht, bleibt er stehen und lebt weiter. Denn wir lesen in den Versen 6 und 7, und einer der Seraphimen flog zu mir, und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, und so ist deine Ungerechtigkeit gewichen und deine Sünde gesühnt. Eine kleine Kohle vom Altar genügt also, um die Schuld von Jesaja zu sühnen. Aber nicht einfach so, weil die entscheidende Frage ist dann vielmehr, wer liegt denn auf diesem Altar, dass es überhaupt möglich ist, Schuld zu sühnen? Und das Neue Testament gibt uns darauf eine ganz klare Antwort. Und genau hier ist auch diese wunderschöne Brücke zwischen Jesaja 6, Jesaja 40 und im Neuen Testament. Denn Johannes der Täufer spricht eben in der Wüste. In Johannes 1, Vers 29 können wir das lesen. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Gott kommt mit all seiner Herrlichkeit offenbar in einem Kind auf diese Welt, um die Sünde zu tragen. Und Jesaja kann in der Herrlichkeit Gottes nur deshalb bestehen, weil Gott selbst für diese Sühnung sorgt. Nicht Jesajas Frömmigkeit, nicht seine Leistungen, nicht seine Berufung halten ihn vor Gott am Leben, sondern einzig und allein das Lamm Gottes, das auf dem Altar liegt. Und nur durch Christus kann Jesaja heilig vor Gott stehen. Und wir auch, aber auch nur durch Christus. Eine ähnliche Stelle zur Herrlichkeit Gottes finden wir in Offenbarung. Johannes bekommt da einen Blick in den himmlischen Thronsaal. Offenbarung 4, ab Vers 2 folgend. Und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Darauf folgen Blitze, Stimmen, die Gott anbeten, Lichter, Wesen, die rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige. Und alle werfen ihre Kronen nieder. Warum das? Weil eben in der Gegenwart Gottes keine menschliche Ehre bestehen bleibt. Und genau hier geschieht das nächste Wunder von Jesaja 40. Denn dieser heilige, majestätische Gott, er sagt nicht zuerst, fürchtet euch, was absolut nachvollziehbar wäre, angesichts der Tatsache, die wir gerade gesehen hatten, wo Jesaja Todesangst hatte. Sondern er sagt in Vers 1, Kapitel 40, tröstet, tröstet mein Volk. Und am Ende, die Schuld ist vergeben. Das ist das Evangelium. Der Gott der Herrlichkeit kommt nicht, um zu vernichten, sondern er kommt, um zu retten. Und auch hier gilt dasselbe wie in Jesaja 6. Das Lamm auf dem Altar ist der Einzige. Christus ist der Einzige, der diese Gemeinschaft mit Gott wieder möglich macht. Ihre Schuld ist vergeben. Und hier würde ich gerne das Kapitel mal in den historischen Kontext setzen. Nämlich in den Kapiteln davor, in den Kapiteln 36 bis 39, können wir lesen, dass Jerusalem nicht gegen die Assyrer gefallen ist und das durch wunderbares Eingreifen Gottes. Der damalige König Hiskia war ein sehr gottesfürchtiger Mann und hat Gott angefleht, ihn dazu sozusagen, dass Gott Jerusalem nicht zerstört, und es wurde nicht zerstört. Sein Sohn Manasse allerdings war einer der schlechtesten Könige Israels oder Judas, und er führte Götzendienste wieder ein, opferte anderen Göttern und trieb es teilweise noch viel schlimmer als die meisten Könige vor ihm und auch die meisten nach ihm. Er wird eigentlich auch so als der schlechteste König in der Bibel bezeichnet. Und aufgrund seiner Taten wird Jerusalem zerstört werden und das Volk von Juda wird nach Babylon verschleppt werden. Und Jesaja prophezeit aber hier schon ungefähr 150 Jahre im Voraus dieser Tat, im Voraus der Verschleppung, dass Gott dafür Vergebung aussprechen wird und dass sie zurückkommen werden. Sie werden zurück nach Jerusalem kommen, weil ihre Schuld vergeben worden ist. Er prophezeit eben Vergebung, Rückkehr und Trost. Das Ganze nicht, weil das Volk besser geworden wäre in der Zeit. Nicht, weil es genug geleistet hat, sondern weil Gott sich dazu entschieden hat, so zu handeln. Nicht aufgrund menschlicher Leistung, sondern allein aufgrund göttlicher Gnade. Und an Weihnachten haben wir jetzt auch nicht allzu lange her gefeiert, wird eben diese Herrlichkeit für uns greifbar. Das lesen wir in Johannes 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Herrlichkeit hat zu Weihnachten ein Gesicht bekommen. Ein Gesicht, das jeder sehen kann. Ein Gesicht, das Schuld vergeben kann. Ein Gesicht, das trösten kann. Einen Namen, und das ist Jesus Christus. Entschuldigung. Nachdem wir uns jetzt vor Augen geführt hatten, wer Gott ist dieser heilige, herrliche, majestätische Gott, dessen Herrlichkeit Himmel und Erde erfüllt, könnte man erwarten, dass dieser Gott nur in geordnete Verhältnisse kommt oder in saubere Bereiche oder wo Menschen stark genug sind, wo Ordnung herrscht. Aber nun möchte ich den zweiten Punkt betrachten, wohin kommt denn Gott wirklich in seiner Herrlichkeit? Denn Jesaja überrascht uns hier. Denn genau dieser Gott, den wir gerade betrachtet haben, er sagt in Vers 3, Kapitel 40, Vers 3, es ruft eine Stimme, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg. Macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Nicht im Tempel, nicht im Palast und auch nicht in irgendeinem religiösen Zentrum, sondern in die Wüste. Und wenn man die Wüste betrachtet, vor allem in der Bibel, das ist kein romantischer Ort, wo irgendwie Sternenhimmel und schöne Bilder gemacht werden, sondern es ist ein Ort, und es ist auch kein Ort für irgendwie tiefe geistigen Erfahrungen, sondern die Wüste ist absolut lebensfeindlich. Trockenheit ist da, Orientierungslosigkeit, Mangel an Wasser, kein Schatten, keine Sicherheiten, Gefahr. Die Wüste ist ein Ort, an dem man sehr schnell merkt, ich kann selber nichts mehr tun. Ich bin komplett aufgeschmissen. Und genau dieses Bild benutzt Gott. Wenn Jesaja hier von der Wüste spricht, meint er aber mehr als nur eine Landschaft in Israel, sondern er spricht von einer geistlichen Lebensrealität. Und vielleicht fühlt sich dein Leben auch in diesem Moment oder in den Tagen jetzt im Neujahr auch irgendwie so an. Geistlich trocken, müde vielleicht im Glauben, innerlich leer, enttäuscht oder erschöpft oder vielleicht auch belastet durch irgendeine Schuld, die nie wirklich angesprochen wurde oder ausgesprochen wurde. Und gerade vielleicht an dem Ende des letzten Jahres haben wir eben gemerkt, nicht alles war so gut, wie wir uns das vorgenommen haben. Nicht alles ist eben aufgegangen und nicht alle Beziehungen haben sich geklärt. Manches hat uns müde gemacht, manches hat uns vielleicht innerlich ausgetrocknet. Aber das Gefährliche an der Wüste ist, man kann sich an diese Wüste gewöhnen. Man lernt zu überleben, anstatt zu leben. Und man richtet sich in diesem Mangel ein. Man wird zufrieden. Aber das Schöne ist, Gott sagt nicht, komm erst aus deiner Wüste heraus, damit ich mit dir Gemeinschaft habe, sondern er sagt, bereite mir dort, wo du bist, den Weg. Jesus sagt von sich selbst in Johannes 4, dass er das lebendige Wasser ist und dass er das geben kann. Er kommt in die Wüste, um dir Wasser zu geben. Gott kommt nicht nach der Wüste, wenn du da dich rausgekämpft hast, in irgendeinen schönen Garten, sondern er kommt in die Wüste zu uns Menschen, zu dir persönlich, in deine persönliche Wüste kommt Gott selbst. Und Gott wartet auch nicht darauf, dass erst dein Leben wieder fruchtbar wird. Er wartet auch nicht darauf, dass wir geistlich wieder stark sind oder dass wir wieder alles im Griff haben, sondern Gott kommt einfach in deine Wüste. Nicht, weil die Wüste gut wäre, sondern weil Gott sich entschieden hat zu kommen. Genau dort, in dieser Wüste, soll der Weg bereitet werden. Aber dieses Bereitet dem Herrn den Weg bedeutet nicht, streng dich mehr an, werde endlich geistlicher oder bring deine Sachen in Ordnung, was prinzipiell gut ist. Aber das hebräische Bild meint vor allem Hindernisse wegräumen, Raum schaffen, offen werden. Nicht ich bringe Gott etwas, sondern ich lasse Gott in mich hinein. Und genau das ist der Punkt, nicht die Perfektion oder die Leistung, sondern die Offenheit, sich von Gott verändern zu lassen. Die Offenheit, Gott neu in das Leben hineinzulassen, neu in die Wüste hineinzulassen und ihn dort wirken lassen. Und zu der Zeit Jesaja war dieses Bild sehr bekannt, nämlich wenn ein König zum Beispiel in ein Gebiet gekommen ist, begann man nicht mit den Vorbereitungen, erst dort, wo alles schon schön war, in der Hauptstadt oder in irgendwelchen schönen Oasen, sondern gerade dort, wo der Weg schlecht war, wo Staub, Geröll, vielleicht Unebenheiten oder Bäume auf der Straße lagen, diese Straßen wurden geebnet. Hindernisse wurden beseitigt, damit der König mit seinem Gefolge, mit seinem Siegeszug in die Stadt einziehen konnte. Und das auch schon von weitem her, von der Wüste aus. Ein Siegeszug in Herrlichkeit. Das wurde nicht gemacht, damit der König kommt, sondern weil der König kommt. Genau, sondern weil der König kommt. Niemand hätte gesagt, der König soll einmal abwarten, bis hier schon alles perfekt ist, bis wir alles hingerichtet haben, sondern der König kommt und deswegen bereiten wir dem Herrn den Weg. Und genau das sagt Gott hier. Wir bereiten Gott nicht den Weg, um ihn zu überzeugen, zu uns zu kommen, sondern wir bereiten den Weg, weil er sich entschieden hat, zu uns zu kommen. Wir erwarten hier also nicht irgendwie einen magischen Neustart oder sowas, das wir aus eigener Kraft irgendwie schaffen sollten. Aber es kann ein ehrlicher Moment sein. Ein Moment, in dem wir fragen dürfen, wo ist mein Leben vielleicht wüst geworden? Wo bin ich müde geworden, gerade geistlich? Wo habe ich mich innerlich vielleicht zurückgezogen? Wo halte ich Gott draußen, weil ich denke, ich bin noch nicht gut genug? Und Gott sagt dir heute, genau dort will ich hinkommen. Nicht erst, wenn alles aufgeräumt ist, sondern jetzt. Und der Gott der Herrlichkeit kommt eben nicht nur in die geordneten Verhältnisse, sondern in die Wüste. Und dort beginnt Veränderung. Er will zu dir in deine Wüste kommen und aus dieser Wüste einen wunderschönen Garten daraus machen. Der dritte Punkt, den ich ansprechen wollte, oder die dritte Frage, die ich beantworten wollte: Wie bereiten wir uns jetzt auf sein Kommen vor? Wir haben gesehen, wer kommt und wohin er kommt, aber wie können wir uns darauf jetzt konkret vorbereiten? Nachdem Jesaja davon gesprochen hat, eben wer Gott ist und wo er ankommt, wird der Text nun sehr konkret. Denn wenn der Gott der Herrlichkeit kommt, bleibt erstmal nicht so, wie es ist. Wir lesen in Vers 4 weiter: Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Hört sich an nach einem Landschaftsbauprojekt, ist aber eine geistliche Realität. Gottes Kommen hat immer Auswirkungen. Wenn wir dieses Bild auf unser geistliches Leben übertragen wollen, müssen wir also fragen, was sind diese Täler und was sind die Berge? Ich möchte gern mit den Tälern anfangen. Täler sind Bereiche, die sehr tief unten liegen. Dunkel, unangenehm, vielleicht verregnet. Bereiche in unserem Leben, in die am besten niemand hineinschauen sollte. Dinge, für die wir uns vielleicht schämen, die wir verstecken vor anderen Menschen, bei denen wir denken, das darf auf gar keinen Fall jemand wissen. Und oft halten uns eben diese Täler klein. Nicht, weil Gott uns klein macht, sondern wir machen uns selbst klein. Wir spielen zu oft mit Asterix und Obelix. Ich darf nichts, ich kann nichts, ich bin nichts und deshalb tue ich nichts. Wir sagen, ich kann das nicht oder ich bin nicht gut genug, vielleicht bin ich zu schwach oder das können andere viel besser als ich. Und dabei sagt Jesus über Christen, ihr seid das Licht der Welt. Matthäus 5, 14, 15. Eine Stadt, die auf dem Berge liegt, kann nicht verborgen bleiben. Gott hat uns nicht berufen, uns zu verstecken. Er hat uns berufen, zu leuchten. Und dennoch kann es solche Täler geben in unserem Leben. Sünde, irgendwelche Süchte, in denen wir vielleicht gefangen sind, oder innere Abhängigkeiten, Dinge, von denen wir denken, diese Sachen dürfen auf gar keinen Fall ans Licht kommen. Dann muss ich irgendwie schaffen, alleine zurechtzukommen. Aber die Bibel sagt uns, lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Römer 13, 12. Täler, die wir aus Scham verstecken, haben meist aber eine entscheidende gemeinsame Wurzel, nämlich ein mangelhaftes Verständnis unserer Identität in Christus. Entschuldigung. Danke. Wenn wir eben nicht glauben, dass er in uns ist und wir in ihm. In Römer 8, Vers 11 können wir lesen, der gleiche Geist, der Christus aus den Toten auferweckt hat, lebt in uns. Dieser Vers ist genial. Ich würde ihn gerne nochmal vorlesen. Der gleiche Geist, der Christus aus den Toten erweckt hat, lebt in uns. Wir sind geliebte Königskinder. Und doch verstecken wir uns oder verheimlichen Dinge und ziehen uns zurück in die Dunkelheit. Wir haben vorhin gesehen, Herrlichkeit Gottes tut etwas ganz anderes. Sie hebt diese Täler an. Sie zieht Verborgenes ans Licht. Nicht um uns zu beschämen, sondern um uns zu heilen. Und darum ist diese Einladung heute klar. Lass dieses Licht Jesu, diese Herrlichkeit, lass dir sagen, du bist heilig gesprochen von Gott. Nicht, weil man gut ist oder weil wir gut sind oder weil du gut bist, sondern allein wegen Jesus Christus. Er gibt dir ein neues Leben und eine neue Identität. Und du bist Teil seiner Familie, weil du glaubst. Und das ändert sich auch nicht, wenn wir diese Sachen, die ich vorhin angesprochen hatte, verheimlichen oder versuchen, unter den Teppich zu kehren. Aber, und das möchte ich auch mit Nachdruck sagen, lass dieses Tal von Gott auf ein göttliches Niveau heben. Und vielleicht bedeutet das, Buße zu tun über Dinge, die wir verheimlichen. Buße zu tun über Gedanken wie, ich bin zu schlecht für Jesus. Genau dafür ist Jesus gekommen, damit sich durch unsere Schwachheit seine Kraft erweist. Lasst uns mit diesen Tälern zu Jesus kommen, ihn um Vergebung bitten und uns neu daran erinnern, wer wir in Christus sind. Römer 5, Vers 1, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist, wer wir sind. Und Jesaja spricht aber, wie gesagt, nicht nur von Tälern, sondern er spricht auch von Bergen. Und Berge sind oft noch gefährlicher. Berge sind Bereiche, in denen wir uns vielleicht größer machen, als wir sind. Kurz gesagt, Stolz. In der Bibel waren die Höhen oder die Berge oft Orte falscher Anbetung. Genau dieser König Manasse, den ich vorhin erwähnt hatte, dieser gottlose König, er hatte immer wieder eingeführt, auf den Bergen zu opfern. Auf den Höhen wurden Altäre gebaut und dort wurde Opferdienst betrieben. Und das war so schlimm, weil dort nicht Gott im Zentrum stand, sondern der Mensch. Und Berge haben auch heute wir in unserem Leben, wo wir im Zentrum stehen und eben nicht Gott. Wo wir selbst stolz auf das sind, was wir erreicht haben. Vielleicht stolz auf unsere Bildung, auf unsere Erkenntnis. Vielleicht sogar stolz auf unsere Stärke oder unseren Einfluss im Job, unseren Besitz. Aber Gott sagt durch Jeremia 9, 22 und 23, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit, der Starke rühme sich nicht seiner Stärke und der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums. Wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er mich erkennt. Und dann könnte man sagen, okay, ich richte alles daran aus, Gott zu erkennen. Aber selbst diese Erkenntnis kann zu einem geistlichen Stolz führen. Diese Tatsache, die ich vorhin beschrieben hatte, wer wir vor Gott sind, wir können darauf stolz werden und sagen, wir sind so viel besser, wir sind Gottes geliebte Kinder, ich bin besser als dieser andere Mensch, der Gott noch nicht erkannt hat. Ich bin besser als andere Christen, die es vielleicht zu streng oder zu liberal ausleben. Ich bin stolz auf den Dienst, den ich in der Gemeinde tue. Ich mache ja so viel mehr als andere. Ich bin jeden Sonntag hier sehr früh da oder auf andere Werke, die wir für Gott machen. Stolz, dass man schon so lange Christ ist und schon so viel verstanden hat. Und dann möchte ich uns nochmal erinnert uns Jesus vor allem in Lukas 18 an das Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner. Der Pharisäer sagt oder betet, danke, dass ich so viel besser bin als dieserjenige, dass ich nicht so viel sündige, dass ich immer meinen Zehnten gebe, dass ich so ein perfekter Jude bin. Oder heute würde man sagen, ein perfekter Christ. Und der Zöllner erfasst sich einfach nur an die Brust und sagt zu Gott und bittet, Gott sei mir Sünder gnädig. Und daraufhin sagt Jesus, dieser ging gerechtfertigt nach Hause, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Die Bibel gibt uns also eigentlich nur einen einzigen legitimen Grund, uns zu rühmen. Und den finden wir in 1. Korinther 1, 31. Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Eine Situation, die wahrscheinlich viele von euch kennen oder sich zumindest gut vorstellen können. Menschen kommen nach einer Zeit im Ausland an eine Landesgrenze, Landesgrenze Deutschland, und es ist eine lange Schlange. Alle wollen einreisen und äußerlich, wenn man so in die Reihen schaut, die Menschen, die schauen mehr oder weniger gleich aus. Der eine ist größer, der andere ist kleiner, der andere ist ein bisschen dicker, der andere ist ein bisschen schlanker, aber es sind alles Menschen. Die Frage, die an der Grenze gestellt wird, ist nicht, warst du ein guter Mensch? Wie viel hast du denn im Ausland geleistet? Hast du dich moralisch vorbildlich verhalten? Hast du vielleicht ein Kinderheim gegründet oder irgendwas Soziales, Arrangiertes gemacht? Sondern die einzige Frage, die der Grenzbeamte an der Grenze stellen wird, ist, darf ich Ihren Pass sehen? Die Frage ist, hast du einen gültigen Pass? Nicht dein Charakter, nicht deine Leistungen und auch nicht deine Moral, sondern deine Identität. Die Menschen, die einreisen dürfen, haben ein Dokument, wo steht, dieser Mensch lebt in Deutschland. Hier steht eine Adresse, hier wohne ich, hier gehöre ich hin. Diese Menschen dürfen einreisen. Und neben solchen Menschen werden auch andere Menschen stehen, die abgewiesen werden. Nicht, weil sie schlechter waren oder wären. Vielleicht sind sie sogar wirklich freundlicher oder besser oder hilfsbereiter oder sozialer. Aber das Dokument ist einfach nicht gültig. Ihre Identität ist hier nicht anerkannt und deshalb bleibt die Tür verschlossen. Es geht nicht darum, gut oder böse zu sein oder besser oder schlechter, sondern es geht darum, zu wem gehörst du. Und genauso ist es vor Gott. Vor Gottes Herrlichkeit zählt nicht, wie gut unser vergangenes Jahr war oder wie gut wir gelebt haben, wie fromm wir gelebt haben oder wie sehr wir uns angestrengt haben. Römer 3, Vers 28, der Mensch wird gerecht ohne Werke des Gesetzes. Unsere eigene Gerechtigkeit, sie trägt nicht. Sie ist auch einer dieser Berge, der fallen muss. Die Antwort auf die Frage, die ich anfangs also gestellt habe, wie bereite ich mich darauf vor, dass Gott in Herrlichkeit kommt, ist nicht, ich tue etwas, sondern ich lasse Jesus in mein Leben und er schenkt mir diese Identität. Er schenkt Vergebung und Veränderung. Nicht durch Leistung, sondern durch Gnade. Und unsere Identität heißt dementsprechend Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Kolosser 1, Vers 27. Und zum Schluss möchte ich das Ganze noch einmal bündeln, zusammenfassen und unseren Blick ganz besonders auf Christus lenken. Was wir in Jesaja 40, 1 bis 5 gesehen haben, lässt in drei Kernaussagen zusammenfassen. Gott kommt tröstend, er kommt rettend und er kommt in Herrlichkeit. Das ist nicht nur pure Theorie, das ist göttliches Handeln, das ist göttliche Realität. Und damit verschiebt sich die Frage davon, was muss ich tun, was muss ich leisten, was muss ich besser machen, sondern die Frage ist, lasse ich Gott wirken, lasse ich Gott in mein Leben hinein und bin ich bereit, mich von ihm verändern zu lassen? Lasse ich ihn in meine tiefsten Täler, in Schuld, in Scham, in die Dunkelheit, die ich vielleicht niemandem zeige? Oder halte ich diese Bereiche zurück, weil ich denke, dass ich Gott dadurch nicht verherrlichen kann? Und auf der anderen Seite lege ich auch meinen Stolz vor ihm ab, meine Sicherheiten, meine Gaben, meine Leistungen. Bin ich bereit zu sagen, nicht ich soll die Ehre bekommen, sondern allein Jesus Christus? Und vielleicht merkst du, dein Leben fühlt sich wie eine Wüste oder ein tiefes Tal an. Dann gilt diese Einladung ganz konkret für dich. Komm zu Jesus, nicht erst dann, wenn alles geklärt ist. Nicht erst, wenn du dich besser fühlst, sondern jetzt. Bitte Gott um Vergebung dieser Schuld. Er möchte dir genau dort begegnen, wo du bist. Nicht, weil du es verdient hättest, sondern weil er dich liebt. Und vielleicht bist du aber auch schon echt lange Christ und du merkst, du hast dich so langsam auf dich selbst verlassen. Auf Erfahrungen, auf Frömmigkeit vielleicht, auf deine eigenen Sachen, die du gemacht hast. Dann gilt diese Einladung wirklich auch dir. Lass dich neu ausrichten. bitte Gott um Vergebung auch dieser Selbstgerechtigkeit. Nicht aus Angst, sondern aus Freiheit. Der heilige Gott, der Gott der Herrlichkeit, Jesus Christus selbst, möchte dir genau dort begegnen, wo du bist, und in deinem Leben Wohnung nehmen und dich in ein heiliges Leben hinein verändern, zu dem du bestimmt bist. Die Bibel macht deutlich, Gottes Herrlichkeit ist nicht nur zukünftig. Eines Tages werden wir Gott in Herrlichkeit sehen, wenn er kommt mit Macht und Herrlichkeit. Aber sie ist jetzt auch schon gegenwärtige Realität. Für alle, die Christus Raum in ihrem Herzen geben. Das ist nochmal der Vers aus Kolosser 1, Vers 27. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und so bleibt am Ende eben die Frage, nicht ob Gott kommt, denn er kommt, sondern bist du bereit, dass er kommt, und darf Gott mit seiner Herrlichkeit jetzt schon in deinen Herzen prägen und dein Leben prägen. Amen.